Ja, guten Morgen. Ich begrüße Sie und euch jetzt ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Und ich finde das großartig, dass wir Gottesdienst in Freiheit und Frieden feiern dürfen. Wir kommen hier zusammen, nicht um uns zu feiern, sondern um einen großartigen Gott zu feiern. Denn wir glauben, dass wir unser Leben nicht aus eigener Kraft leben, sondern durch ihn. In der letzten Predigt hat der Arne das nochmal so als Zusage formuliert. Gott hat einen Heilsplan für jeden und jede Einzelne von uns. Das ist großartig und das ist der Grund, den wir zu feiern haben. Diesen Gott, den wollen wir anbeten. Und dazu bitte ich zusätzlich aus ganz traurigem und aktuellem Anlass die Dagmar Marbach zu mir nach vorne. Tja, ich Technikexperte.
Mal ausprobieren.
Ja.
Hallo?
Ja. Wunderbar. Den Anlass verkündest du bitte erst.
Krasimira, unsere Hausmutter, denke ich, ist allen bekannt. Ihre Mutter ist gestürzt, Oberschenkel-Halsbruch. Und Krasimira ist nach Bulgarien geflogen. Und einen Tag nach der OP ist die Mutter verstorben. Und da wollen wir jetzt diese Frau, ihre Familie und alle, die um Krasimiras Mutter trauern, vor Gottes Thron bringen. Dieser Gott, vor den wir sie bringen, wird im 2. Korintherbrief auch als Gott allen Trostes beschrieben. Und da wollen wir jetzt bitten, Vater, dass du, Gott allen Trostes, Krasimira und alle Lieben, die um ihre Mutter trauern, tröstest. Und dass sie das alle wirklich erfahren und spüren und dann eines Tages den Trost, den sie jetzt von dir empfangen, selber weitergeben können. Darum bitten wir dich im Namen Jesu. Amen.
Amen. Ja, Vater, und wir kommen jetzt zu dir genauso, wie wir sind. Dich interessiert nicht unser Aussehen und unser Ansehen, sondern wir als Menschen ganz pur. Du hast zugesagt, dass du uns unendlich liebst und dass es dafür keine Einschränkung gibt. Es kommt nicht darauf an, was ich geleistet habe. Es kommt nicht darauf an, was andere über mich denken. Und es kommt nicht mal darauf an, was ich selbst über mich denke. Du bist in allem und zu jeder Zeit mit deiner Liebe immer größer. Herr, in diesem Vertrauen feiern wir diesen Gottesdienst, feiern wir, dass du Vater bist und sind wir unterwegs, davon zu erzählen. Auch heute wieder wollen wir zu deiner Liebe einladen und ich bitte dich, dass du unser Herz aufräumst, ausräumst und bereit machst dafür. Amen. Ich danke dir. Legst du das ruhig da vorne hin. Ja, wir wollen singen und das erste Lied lädt ein, richtig Atem zu holen und richtig zu singen, Gott anzubeten. Und das dürft ihr auch mit eurem Portemonnaie, nehmt das schon zu Händen, denn wir wollen dabei die Kollekte einsammeln. Ich habe nachgefragt, die ist für die Belange unserer eigenen Gemeinde. Und es gibt immer viele Dinge, die wir brauchen, aufessen, kaputt machen. Und deshalb gebt reichlich, denn jeder war daran schon beteiligt.
Thank you.
In diesem Gottesdienst hören wir einen weiteren Teil der Predigtreihe von Jona. Im weitesten Sinne geht es dabei um Mission. Und ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe früher immer alle Kinderbücher meiner Kinder selber auch gelesen. Und das Beste waren Trilogien. Auf diesen dritten Teil habe ich mich immer am meisten gefreut. Ich habe den natürlich immer vor den Kindern gelesen. Und ich habe den deshalb mit so großer Spannung erwartet, weil darin die meisten Fragen, die im Vorfeld entstanden waren, geklärt wurden. Und so habe ich zum Rolf gesagt, Mensch Rolf, du predigst jetzt ein drittes Mal über den Jona-Text. Meinst du, kommen noch ein paar Teile? Und da sagte er, ja, über Jona, da könnte ich noch ganz viel predigen, aber ich möchte diese Predigtreihe heute abschließen. Ich gebe heute alles in die Waagschale und dann höre ich auch erstmal damit auf. Also ihr dürft richtig gespannt sein. Ich finde, alleine der Titel des Gottesdienstes ist Provokation pur. Da steht allen Ernstes, Mission geht weiter, weil Gott handelt, so weit, so gut. Entdecke, was Gott trotz uns tut. Ich habe das erstmal ganz anders gelesen und verstanden. Ich habe gelesen, was Gott trotzdem tut. Trotzdem, das fand ich gut. Ich moderiere Gottesdienste unter anderem auch, weil ich es großartig finde, von Gottes Liebe Menschen weiterzugeben. Und das mache ich auch ansonsten. Und ich bin immer dankbar, mich von Gott dafür gebrauchen zu lassen. Und ich habe gedacht, die Umstände können noch so schlecht sein, das, was mir in meiner eigenen Biografie widerfahren ist, noch so bösartig manchmal. Gott tut trotzdem. Fand ich gut. Dann zu lesen, Gott tut trotz uns. Im Spiegel betrachtet, Gott tut trotz mir. So schlecht habe ich mich doch nicht gefühlt. Und so Menschen wie mir, denen der Mut zur Demut des Öfteren mal fehlt, ja, denen hat Gott Kinder geschenkt. Und unsere sind nicht besonders unbescheiden oder wortkarg in der Erinnerung daran, dass es gut ist, dass mein Mann und ich nicht alleinerziehend sind, sondern dass Gott unser aller Vater ist. Und ihr erhaltet gleich einen amüsanten Einblick in unser Familienleben. Bevor wir wieder singen, preisen, beten, auf Gott hören, möchte ich euch einladen, wenn es euch auf dem Herzen liegt, euch in einer besonderen Form am Gottesdienst zu beteiligen. Ich habe mit der Anbetungsband unter der Leitung von der Greta Dittmann abgesprochen, dass wir in der Anbetungszeit Gelegenheit geben wollen, ein Zeugnis zu geben. Ich weiß, das kostet immer Mut. Und ich habe das so oft als ganz großen Segen erfahren, wenn wir in der Gemeinde davon berichten, was Gott tut und wie er in unserem Leben wirkt. Das macht ganz viel Mut, das ermutigt, das stärkt unseren Glauben. Und deshalb bitte ich euch, in euch zu gehen und wenn du spürst, ja, das könnte für mich dran sein, dann lass dir auch von mir hier vorne noch mal so einen Ruck geben, das zu wagen und aufzustehen und wirklich Zeugnis zu geben. Ich lade da ganz gezielt noch zu ein, sodass jetzt keiner denken muss, huh, wann bin ich dran? Das geschieht alles, so wie es geschehen soll. Jetzt aber lade ich euch ein zum zweiten Lied. Das packt schon sofort so mitten ans Herz. Ihr schafft das. komm mal runter, ich muss was mit dir besprechen. Lilly, ich wollte mit dir nochmal über die Aufgaben vom heutigen Haushalt besprechen.
Dafür hast du nichts geholt. Mama, 21. Jahrhundert, Handy, schreib eine Nachricht.
Lilly, ich habe so den Eindruck, es ist gut, wenn wir nochmal von vorn starten, setz dich doch erstmal. Guck mal, 21. Jahrhundert hin oder her, ist doch vollkommen egal, ob ich dir das sage, trommle oder per WhatsApp schreibe. Die Aufgabe ist schlicht und ergreifend, du räumst heute den Keller auf.
Hallo? Das ist doch jetzt nicht meine Aufgabe. Nee, ich mach die Spülmaschine, ne? Was macht Tobias heute?
Lilly, Tobias wohnt in Bielefeld. Das steht doch jetzt hier gar nicht zur Diskussion. Ich hatte dir gesagt, du räumst den Keller auf.
Mama, der Keller ist gar nicht zu vergleichen mit der Spülmaschine. Der ist so viel größer. Ich brauche da ewig für. Nee, bestimmt nicht.
Pass mal auf, Schatz. Du räumst jetzt die Spülmaschine aus, seit du 12 bist. Heute natürlich mit mehr Erfolg als damals. Aber sei sicher, du schaffst das. Der Keller ist kein Fußballfeld.
Hallo, nein, ich habe meine eigenen Pläne. Ganz ehrlich, die schmeiße ich doch nicht um für diesen blöden Keller.
Lilly, guck mal, so ist das Leben nun mal. Wenn ich darauf warten wollte, wann du Zeit und Lust hast, den Keller aufzuräumen, da bin ich Urgroßmutter.
Ey, ganz ehrlich, ne? Nee, mach ich nicht. Frag andere, die können das eh besser. Ich hab da keinen Bock drauf, nein.
Lilly, es geht jetzt gar nicht darum, dass andere das besser können. Sondern es geht darum, wir kriegen Besuch. Im Keller sieht's gelinde gesprochen aus wie bei Hempels unterm Sofa. Und du räumst den auf.
Nein, ich räume den nicht auf. Ganz ehrlich, nein. Frag wirklich andere. Ich mach das nicht. Nee.
Du, ich nehme dir neben dem, was ich alles mache, auch noch die Spülmaschine ab. Aber den Keller, den wirst ganz klar du aufräumen.
Den werd ganz klar ich nicht aufräumen.
Lilly, du tust einfach ausnahmsweise, es kommt wirklich nicht oft vor, Schatz, aber tu ausnahmsweise das, was ich dir sage.
Nein, warum sollte ich das tun?
Lilly, warum solltest du das tun? Weil das Leben so ist. Manchmal muss man Aufgaben tun, die man nicht gerne tun möchte. Und ich bitte dich darum, diesen Keller aufzuräumen. Bitte!
Nein, einfach nein, ich mach das nicht. Ich habe was anderes vor.
Lilly, das ist mir wirklich, du hast Freizeit ohne Ende. Ganze Wochenenden verbringst du, möchte ich gar nicht wissen. Auf jeden Fall, du machst das heute.
Mama, nein. Ich mach das nicht. Ich sehe das auch nicht mehr. Ich mach immer alles, ne? Und du siehst das gar nicht. Und jetzt soll ich auch eine Scheißkeller aufräumen. Ich mach das nicht. Nein.
Das war. Nun, da ist jetzt nicht nur der Tontopf kaputt gegangen. Ich glaube, das ist nicht gut gelaufen. Ich glaube, das kriege ich auch erstmal nicht wieder hin.
Ja, da haben wir den Salat oder die Scherben. Also, ich krieg das nicht wieder zusammen. Ich glaube, du auch nicht. Die Scherben, die können wir wegschmeißen. Wenn ihr in euren Gottesdienstflyer guckt, dann seht ihr, was man mit vielen Scherben macht. Ein Scherbenhaufen mitten im Wald, eine wilde Müllkippe. Scherben kannst du nur noch entsorgen. Wenn in so einer Auseinandersetzung, wie wir das gesehen haben, zwischen Mutter und Kind, dem Kind irgendwann der Geduldsfaden reißt, dann geht schon mal ein Tellerzerbruch zu Bruch. Und wenn wir uns ärgern und sagen, jetzt reicht es, jetzt ist aber Schluss, und dann mit der Faust auf den Tisch hauen, dann geht auch schon mal etwas zu Bruch. Eine Freundschaft vielleicht, eine Nachbarschaft. Und wenn Jona sich trotzig dem Auftrag Gottes verweigert, nach Ninive zu gehen, dann, und das zeigt uns diese Geschichte von Jona, gehen auch Dinge zu Bruch. Jona verursacht Scherben. Ja, sein Glaube geht zu Bruch, er betet nicht mehr, er hofft nicht mehr. Das Schiff, auf dem er sich befindet, zusammen mit vielen anderen Menschen, droht zu zerbrechen. Das Leben aller Seeleute ist in Lebensgefahr. Und Jonas Lebenswille ist gebrochen. Sein Leben geht den Bach runter, bis er ins Meer stürzt. Und damit uns diese Geschichte nochmal so ganz präsent ist, wird uns Silke Hahn den Predigtext für heute noch einmal vorlesen.
Der Herr schickte Jona, dem Sohn von Amittai, folgende Botschaft: Mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Ninive. Ruf aus, was ich gegen sie vorbringen muss, denn ihre Botschaft, Bosheit, stieg bis zu mir hinauf. Doch Jona machte sich auf den Weg, um vor dem Herrn nach Tarsis zu fliehen. Er ging hinunter nach Jaffo, wo er ein Schiff fand, das nach Tarsis auslief. Er bezahlte die Überfahrt und ging an Bord, um dann nach Tarsis zu kommen. Er wollte weg von dem Angesicht des Herrn. Doch der Herr ließ einen heftigen Wind auf dem Meer aufkommen, der zu einem Sturm wurde, sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. Aus Angst schrien die Seeleute zu ihren Göttern und warfen Ladung über Bord, um das Schiff dann leichter zu machen. Jona aber war unter Deck, hatte sich hingelegt und schlief tief und fest. Da kam der Kapitän zu ihm und sprach: Was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf zu deinem Gott. Vielleicht denkt dieser Gott an uns und wir gehen nicht unter. Die Männer sagten zueinander: Kommt, lasst uns das loswerfen, um zu sehen, weswegen uns dieses Unglück zustößt. Sie warfen das Los, und das Los fiel auf Jona. Sag uns doch, warum dieses Unglück über uns hereinbricht, sprachen sie. Was ist dein Beruf? Aus welchem Land kommst du? Zu welchem Volk gehörst du? Er antwortete ihnen: Ich bin ein Hebräer. Und ich bete den Herrn an, den Gott des Himmels, der Meer und Land geschaffen hat. Und er erzählte ihnen, dass er vor dem Herrn fortlief. Die Seeleute waren entsetzt, als sie das hörten. Was hast du da getan? Jammerten sie. Und weil der Sturm immer stärker wurde, fragten sie ihn: Was können wir nur mit dir tun, damit das Meer um uns herum zur Ruhe kommt? Nehmt mich und werft mich ins Meer, sagte Jona. Dann wird es sich um euch herum beruhigen, denn ich weiß, dass dieser schreckliche Sturm meinetwegen über euch gekommen ist. Doch die Männer, sie ruderten mit aller Kraft, um zum Ufer zurückzukehren. Aber das Meer war zu stürmisch und sie schafften es nicht. Da riefen sie zum Herrn: Ach Herr, baten sie, lass uns nicht wegen dieses Mannes umkommen und mach uns nicht für den Tod eines Unschuldigen verantwortlich. Denn du hast es doch so gewollt und danach gehandelt, Herr. Dann packten sie Jona und warfen ihn ins Meer. Und das Meer beruhigte sich. Die Seeleute wurden von tiefer Ehrfurcht vor dem Herrn ergriffen, brachten ihm Opfer und schworen ihm zu dienen.
Ja, was hat dieser Bibeltext mit uns zu tun, mit dir und mir zu tun. Zunächst einmal, in dieser Geschichte von Jona geht es nicht um irgendeinen alttestamentlichen Propheten, der irgendwelche Probleme mit einem komischen Auftrag Gottes hatte. Diese Geschichte ist ganz bewusst so erzählt worden, dass sich jeder Bürger Israels mit Jona identifizieren konnte. Und es geht in dieser Geschichte um ein Israel, das meint, sich seinem Auftrag in der Welt entziehen zu können. Ein Israel, das sagt, wir und Gott, das reicht. Wir und Gott gegen den Rest der Welt, gegen den Rest der bösen Welt. Aber Gott ist in dieser Geschichte den Menschen in der Welt nahe. Nicht nur den Israeliten, auch den verhassten Assyrern. Und auch in der weit entfernten Stadt Ninive ist er. Und was die Menschen dort tun und nicht tun, ihre Gewalttätigkeit und Bösartigkeit, das bekümmert Gott. Das bewegt ihn. Gott, so lesen wir in dieser Geschichte, will sie zur Umkehr rufen. Denn wenn Jona die Menschen Ninives anklagen soll, dann heißt das im Alten Testament immer auch, dass sie eine Chance bekommen. Eine Chance zur Änderung, eine Chance, sich Gott zuzuwenden. Liebe Gemeinde, es geht in dieser Geschichte um Mission. Jona soll Menschen zu Gott rufen, die bisher keinen Plan von Gott haben. Aber das ist das Letzte, was Jona will. Sein Widerwille gegen diese Mission ist groß. Da dreht sich alles in ihm um. Das kotzt ihn an. Lieber flieht er bis ans Ende der Welt. Lieber will er sterben, weil er Angst hat vor den Assyrern, weil er sie hasst für das, was diese Menschen seinem Volk angetan haben, weil er sich sehr unwohl in der Gegenwart dieser Menschen fühlt und weil ihm das als Prophet völlig fremd ist, vor solchen Leuten und für solche Leute zu sprechen. Und weil er ihnen das Ende wünscht und nicht den Neuanfang. Wir haben in den letzten zwei Predigten gesehen, diese Geschichte trägt an sich alle Merkmale einer Satire. Hier wird die Haltung der Menschen Israels, des Volkes Israels zur Welt um sie herum und zu ihrem Auftrag für diese Welt kritisiert und das Stilmittel ist krasse Übertreibung. Eine Satire halt. Wenn wir jetzt diese Übertreibung mal abziehen, dann ist die Frage, ist das auch eine Geschichte, in der wir uns wiederfinden? Du und ich und wir als Gemeinde? Ich sage ja. Ähnlich wie Jona gibt Gott uns einen Auftrag, der uns weit über die Grenzen unserer christlichen Gemeinden und Kirchen zu Menschen schickt. Im Auftrag von Jesus sollen wir zu ihnen gehen, uns auf sie einlassen, ihnen zeigen und erklären, dass Gott auch ihnen etwas zu sagen hat, ihnen Versöhnung durch Jesus anbietet. Der Apostel Paulus hat das mal im 2. Korinther 5, Vers 20 so formuliert. Uns Aposteln hat Christus den Auftrag und die Vollmacht gegeben, diese Botschaft überall bekannt zu machen. Ja, Gott selbst ist es, der durch uns die Menschen ruft. So bitten wir im Auftrag von Christus, bleibt nicht Gottes Feinde, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Und das, was der Apostel für sich als Auftrag formuliert hat, dieser Auftrag ist heute nicht bei Ulrich Pazani. Dieser Auftrag ist auf die Gemeinde übergegangen. Auf die Gemeinde von Jesus, auch auf uns als Ortsgemeinde. Wir sollen gehen, uns auf den Weg zu Menschen machen, die von uns und von uns als Gemeinde innerlich und äußerlich weit weg sind. Haben wir ein Problem mit diesem Auftrag? Ich behaupte ja. Wie Jona haben wir dieses Problem den wir für die Menschen um uns herum haben, mit dem Auftrag, den wir für die Menschen um uns herum haben. Und ich möchte ein paar Indizien nennen, die für mich dafür sprechen, dass es so ist. Zunächst einmal, der Auftrag, den Gott uns gegeben hat, den Jesus uns gegeben hat, beinhaltet, dass wir zu Menschen gehen. Das heißt, die Initiative liegt bei uns. Wir aber lassen lieber kommen, als dass wir selbst gehen. Und ich habe so in der Predigtvorbereitung gedacht, das ist doch eine Idee, die auch von Jona hätte stammen können. Jona hätte doch auch sagen können, lieber Gott, ich schicke Ihnen eine Nachricht, Sie sollen zu mir kommen, die Leute in Ninive, und dann erkläre ich Ihnen, was du mir für sie zu sagen hast. Ein anderer Punkt, ein anderes Indiz, was für mich dafür spricht, dass wir ein Problem haben. In einem Gespräch über die letzten Jona-Predigten sagte mir jemand, eine gute Predigt über Mission ist das gewesen. Aber, und dann kommt etwas, was ich in unterschiedlichsten Variationen schon gehört habe, für uns ist jetzt etwas anderes dran. Mehr Gemeinschaft, mehr Liebe untereinander, mehr Jugend und. Erst wenn wir diese Felder bearbeitet haben, beackert haben, dann können wir uns um die anderen Menschen kümmern. Ich denke, Gott ist mit dieser Antwort nicht glücklicher als mit der Antwort, die Jona gegeben hat. Ein drittes Indiz. Wir haben als Gemeinde das Motto, die Vision, ein Licht in Dortmund. Und ich habe oft, ich kann das gar nicht zählen, wie oft gehört, dass Menschen unserer Gemeinde sagten, damit habe ich gar nichts zu tun. Ich habe nichts mit Dortmund zu tun, nichts mit Körde zu tun, nichts mit der Innenstadt Ost zu tun. Ich komme woanders her, ich lebe woanders. Aber liebe Gemeinde, dieser Auftrag Gottes, Mission ist doch keine Privatangelegenheit. Mission ist ein Auftrag an uns als Gemeinde. Menschen werden auf Jesus zuallererst und vor allem durch uns als Gemeinde aufmerksam und werden ihn wahrnehmen. Nicht durch virtuose Experten in persönlicher Evangelisation. Deine persönliche Wirksamkeit, wie du Menschen von Jesus, auf Jesus aufmerksam machen kannst und ihnen von ihm erzählen kannst, hängt davon ab, dass du eingebettet bist in eine Gemeinde, in eine Gemeinschaft von Christen, die diesen Auftrag Gottes ernst nimmt und lebt. Andersrum gesagt, hätten wir kein Problem mit Mission, dann würden wir uns darum reißen, Menschen, die Jesus nicht kennen, zu erreichen. Dann würden wir als Gemeinde zahlreich am Sommerfest teilnehmen. Dann würden viele Paare am Valentinsabend kommen, nicht nur um für sich einen interessanten Abend zu haben, sondern um den eingeladenen Gästen zu begegnen. Dann würden wir uns darum reißen, in Glaubenskursen mitzuarbeiten. Dann würden wir, wenn wir eine Veranstaltung in der Dortmunder, in einer Aktion in der Dortmunder Innenstadt machen, Geschenke verteilen und mit Leuten das Gespräch und Gebet suchen, dann würden Dutzende von Menschen aus unserer Gemeinde mitkommen. Dann würden wir uns freuen, wenn sich suchende Menschen in unserem Gottesdienst wohlfühlen und etwas verstehen und mitnehmen. Und wir würden nicht sagen, für mich aber war der Gottesdienst nichts. Ich habe das Schwarzbrot vermisst. Dann würden viele Leute zu uns und manche zum Glauben kommen. Dann würden wir uns darum reißen, neue Menschen, die wenig oder keine Ahnung vom Glauben haben, in unsere Hauskreise aufzunehmen, unsere Dienstteams. Dann wären wir begeistert dabei, wenn es darum geht, Flyer in der Nachbarschaft unserer Gemeinde zu verteilen. Versteht ihr, warum ich sage, dass wir wie Jona ein Problem mit Gottes Auftrag an fremden Menschen haben? Das ist, weil wir oft denken, so wie Jona, und das ist sehr menschlich, Gott ist mit uns. Wir wollen Gottes Hilfe, seinen Segen erfahren. Wir brauchen Gottes Hilfe. Wir sind nicht in der Lage, anderen Menschen Hilfe anzubieten. Es soll doch bitteschön zuerst um uns gehen in der Gemeinde. Und wie Jona empfinden wir angesichts dieses Auftrags Angst, Unwohlsein und Überforderung? Nein, wir fliehen nicht wie Jona bis ans Ende der Welt. Aber das ist ja auch die Übertreibung einer Satire. Wir stimmen mit den Füßen ab. Nein, Mission hat keine Priorität. Menschen, die nicht zu unserer Gemeinde gehören, haben keine Priorität. Da kommen wir nicht. Da investieren wir uns nicht. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich sage nicht, dass wir als Gemeinde alle so denken. Aber es gibt dieses Denken und Reden bei uns und es ist sehr menschlich, so zu denken und zu reden, weil das ein grundsätzliches Thema von Gemeinden ist. Deswegen steht diese Geschichte auch in der Bibel. Deswegen mutet Gott uns diese Geschichte von Jona zu. Und es ist gut, wenn wir auf diese Geschichte hören und uns etwas durch diese Geschichte sagen lassen. Ja, und wenn wir dann so reden und denken und handeln wie Jona, dann steigen auch wir ab, dann entstehen auch bei uns Scherben, dann gehen Dinge zu Bruch. Zum Beispiel zerbricht unsere Glaubensfreude und damit auch gleich unser Glaubensmut und Glaubenshoffnung. Wir werden dann wie Jona passiv, erleiden einen Schlafsuchtsanfall nach dem anderen, besuchen die Gottesdienste nur noch selten. Wir beten nicht mehr oder nur noch selten. Wir lesen nur noch selten die Bibel. Ja, wie bei Jona stimmt dann unser Glaubensbekenntnis noch dem Wortlaut nach, aber es berührt uns nicht mehr. Oder wie man so neudeutsch sagt, es flasht uns nicht mehr, es kribbelt nicht mehr. Glaube ist langweilig geworden. Wir sind nicht mehr überrascht von Jesus und erwarten auch keine Überraschung mehr. Und wenn es so ist, dann sind wir als Gemeinde kein Segen mehr, wie es sich Gott eigentlich gedacht hat. Und vielleicht gerade wegen uns bringt Gott die Welt, die Menschen um uns herum in Schwierigkeiten, um uns auf unserer Flucht vor seinem Auftrag zu stoppen. Und wir? Würden wir das dann merken? Und dann am Ende dieser Entwicklung gibt es auch Sterbewünsche einer Gemeinde. Eine Gemeinde ist überaltert, neue sind nicht dazugekommen, jedenfalls nicht geblieben. Die Frage kommt, machen wir den Laden jetzt dicht? Viele Scherben entstehen auf diesem Weg des Jona und die Frage ist, was passiert jetzt? Was tut Gott? Und jetzt bin ich bei dem zweiten Gedankengang, Mission ist Gottes Sache. Es geht um das, was Gott tut. Schauen wir uns noch einmal die Jona-Geschichte an. Auf den ersten Blick scheint ja Jona die Hauptperson zu sein. Nach ihm ist ja auch das Buch benannt. Aber nach seiner Dienstverweigerung, nach seiner Hals-über-Kopf-Flucht vor dem Auftrag Gottes, wirkt Jona eher wie ein Statist. Passiv, ratlos, hoffnungslos zwischen Tiefschlaf und Lebensmüde. Auf den zweiten Blick geht es in unserem Predigtext vor allem um die Seeleute. Wie sie auf den Sturm reagieren, wie sie beten und flehen, wie sie wie die Weltmeister rudern, wie sie der ganzen Sache auf den Grund gehen wollen, um herauszufinden, woran liegt es, wie sie sich verändern und am Ende dann sogar Gott anbeten. Aber wenn wir genau hinschauen, ist Gott, der Herr, die entscheidende Person, die Hauptperson in dieser Geschichte. Er, Gott, schickt Jona eine Botschaft. Gott gibt Jona einen Auftrag, eine Mission für die Menschen in Ninive. Gott ist am Start, er ist präsent, er ist nah bei den Menschen. Nicht wie Jona im Tiefschlaf. Was die Menschen in Ninive tun, nimmt Gott wahr. Es bekümmert ihn und bewegt ihn, dass er sagt, ich muss hier etwas tun. Als Jona auf der Flucht ist, bemerkt das Gott natürlich auch und greift ein. Er lässt einen starken Sturm aufkommen, der alle in dieser Geschichte in eine lebensgefährliche Situation bringt. Und durch diesen Sturm bringt Gott die Seeleute dahin, ihn zu erkennen, sich an ihn zu wenden, ihn um Rettung anzuflehen. Gott redet auch durch die Lose, die die Leute werfen. Und Gott bringt durch diesen Sturm Jona dazu, sich der Wahrheit zu stellen, sich zu Gott zu bekennen und gleichzeitig seine Flucht zuzugeben und aufzugeben. Gott ist es, der den Sturm beendet. Und am Ende ist es Gott, der in tiefer Ehrfurcht angebetet wird von den Seeleuten. Und zu allerletzt holt Gott Jona durch seinen Sturz ins Meer hindurch zurück zu sich und zu seinem Auftrag. Das kommt dann in den weiteren Kapiteln des Jona-Buches. Wir sehen also, Gott kann mit den Scherben, die Jona verursacht hat, sehr gut umgehen. Er kann etwas damit anfangen. Gott baut aus diesen Scherben ein wunderbares Mosaik. Und so wird am Anfang dieser Jona-Geschichte deutlich, was in den folgenden Kapiteln doch vertieft wird. Gott ist der eigentliche Missionar-Evangelist. Und Mission ist seine Sache. Mission hat ihren Ursprung im Auftrag Gottes. Gott sieht das Problem, ergreift die Initiative, gibt Jona seinen Auftrag. Gott gibt uns den Auftrag, zu Menschen zu gehen. Aber damit gibt er die Sache nicht aus der Hand. Manchmal sagt man ja so, Gott hat keine anderen Hände als unsere Hände und keine anderen Füße als unsere Füße. Aber das stimmt nicht. Gott handelt sehr wohl auch ohne Jona, trotz ihm und an ihm vorbei. Er bringt, das ist ja wirklich skurril, die ungläubigen Seeleute dazu, dass sie Jona mit Fragen nach Gott löchern, dass sie im Gebet zu Gott um Hilfe schreien und ihn am Ende beten. Der widerwillige Missionar Jona hat einen grandiosen Missionserfolg, aber stolz kann er darauf nicht sein. Gott ist nicht angewiesen auf uns. Gott erreicht Menschen auch ohne uns und trotz uns. Selbst in Gemeinden, die sich dem Auftrag Gottes schon weitgehend entzogen haben, kommen Menschen zum Glauben. Und das macht uns deutlich, wenn Menschen zum Glauben kommen, ist das nicht unbedingt eine Bestätigung für uns und unsere Arbeit. Kein Grund, stolz zu sein. Manchmal ist es auch nur ein Zeichen, dass Gott auch ohne uns, trotz uns zum Ziel kommt. Und auf jeden Fall ist es immer Gnade. Wenn ein Mensch sich zu Gott wendet, zu Jesus wendet, ist das etwas, was nur Gott selbst bewirkt und bewirken kann. Jesus hat gesagt, Johannes 20, Vers 21, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch. Liebe Gemeinde, das ist aber keine Staffelübergabe. Jesus bleibt der von Gott Gesandte. Er läuft mit uns. Und deswegen sagt er im Zusammenhang mit diesem Auftrag zu seinen Jüngern, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Matthäus 28, Vers 19. Liebe Gemeinde, das ist ein Stück demütigend, aber es ist auch befreiend. Das nimmt allen Druck im Zusammenhang mit Mission und Evangelisation von uns. Jesus trägt die Verantwortung für das Unternehmen. Nur er ist es, der Menschen erreicht und überzeugen kann. Das ist eine unglaubliche Befreiung. Jesus hat den Masterplan. Er ist der Chef, wir sind seine Mitarbeiter. Nicht mehr und nicht weniger. Und deswegen ist Mission nichts für Superchristen und Supergemeinden, sondern wenn wir uns auf den Weg zu Menschen machen, als Gemeinde und als Einzelne, die Gott nicht kennen, mit Glauben und Jesus nichts am Hut haben, dann ist das ein fantastischer Weg, um Gott in unserer Welt ganz nahe zu sein. Denn dann sind wir da, wo Gottes Herz schlägt, wo Gott von ganzem Herzen hinkommen möchte. Und deswegen ist Mission und Evangelisation nicht ein besonderer Auftrag, dem wir mal nachkommen können oder nicht, sondern das gehört zum Wesen von Christsein und von Gemeinde. Gemeinde ist Mission, Christsein ist Mission, weil Christus, weil Jesus Mission ist, weil Jesus der von Gott Gesandte ist und bleibt. Und deswegen können wir Mission nie von Jesus trennen. Wir können nicht sagen, ja, ich glaube an Jesus und ich bete und ich erfahre viel mit Jesus und da kann ich auch Zeugnis geben. Ich habe wunderbaren Lobpreis und Anbetung, nur mit der Mission, mit der Evangelisation, da komme ich nicht so, also das ist nicht mein Ding. Das geht nicht. Wenn wir von Jesus bewegt sind, dann sind wir mit ihm auf dem Weg zu Menschen, die Gott noch nicht kennen. Und wie bei Jona kann Gott aus unseren Scherben etwas machen. Der dritte und letzte Gedankengang, Mission, bleibt unser Auftrag, Gottes Weg mit Jona. Das ist ja das Erstaunliche an dieser Geschichte. Gott hält an Jona fest. Als Jona streikt, da hätte Gott ja auch sagen können, okay, Jona will nicht. Der Nächste bitte. Dann suche ich mir halt einen anderen. Auch wenn Gott selbst es ist, der durch den Sturm hindurch die Seeleute in die Krise und durch die Krise dann zum Glauben führt. Er tut es nicht ohne Jona. Gott hält fest an Jona. Ist es nicht so? Die Seeleute erfahren Gottes Willen in dieser Situation nur durch Jona. Ihn müssen sie fragen. Vers 11, was können wir nur mit dir tun, damit das Meer um uns herum zur Ruhe kommt? Und als sie dann gebetet haben, erwarten sie auch nicht, dass jetzt Gott vielleicht direkt zu ihnen reden würde. Durch Jonas Flucht führt Gott die Seeleute zum Glauben. Und in einem Kommentar fand ich diesen Satz ein bisschen dramatisch, aber er bringt es auf den Punkt, an Jona vorbei gibt es kein Überleben für die Seeleute. Und wie ist das bei uns? Trotz unserer Ermüdungserscheinungen, unseren Schlafanfällen, unseren Vorbehalten, unserer Angst, Unsicherheit und Unwilligkeit, wenn es darum geht, zu Menschen in Dortmund zu gehen, die noch nicht hier sind, Gott hält an uns fest. Wie er mit Jona auf dem Weg nach Ninive war, so ist und bleibt er mit uns auf dem Weg zu Menschen, die er zu sich rufen will. Zu Menschen, die Gott mit sich ins Reine bringen will. Gott hat den Plan. Mission ist seine Sache. Und so wird aus unserem Scherbenhaufen ein Scherbenmosaik. Ein schönes Scherbenmosaik. Am Ende meiner Predigt jetzt nochmal ganz konkret. Nachdem klar wurde, dass wir den Ostergarten in diesem Jahr nicht durchführen werden, weil es uns an Mitarbeitern fehlt, haben wir uns als Bereichsleiter zu einer Auswertung getroffen. Das Interessante war dann, dass wir gar nicht so viel über den Ostergarten gesprochen haben. Was uns beschäftigt hat, war vor allem die Frage, auf welchem Weg und wie will Jesus durch uns als Gemeinde Menschen begegnen, die ihn noch nicht kennen? Das ist die entscheidende Frage. Das ist eine Zeit lang durch den Ostergarten geschehen. Vielleicht wird das weiter so sein. Vielleicht wird etwas anderes kommen. Ein erster Punkt. Wenn dich dieses Thema der Predigt bewegt, es wird eine Fortsetzung dieses Treffens der Ostergartenbereichsleiter geben. Und wenn dich diese Frage, auf welchem Weg und wie will Jesus durch uns als Gemeinde Menschen begegnen, die ihn auch nicht kennen, wenn dich diese Frage auch beschäftigt, dann bist du eingeladen, komm zu diesem Treffen dazu. Wir wollen gemeinsam schauen, wie Gott an uns festhält und uns neu in seinen Auftrag hineinnimmt. Ich habe eine Liste, wo man sich eintragen kann. Also wenn du Interesse hast, bei diesem Treffen dabei zu sein, schreib bitte deinen Namen und eine Telefonnummer oder Mailadresse, am besten beides, in diese Liste, die gleich auf dem Infopunkt liegt. Ein zweiter Gedanke oder eine zweite konkrete Aktion. Stichwort Raum der Gottesbegegnung. Wie bei Jona hält Gott an uns fest. Das heißt dann aber für uns, wir brauchen eine Besinnung auf ihn. Wir müssen zur Ruhe kommen, damit wir besser hören und verstehen können, was er uns sagt. Wie er uns in seinen Plan für die Menschen in Dortmund einbauen will. Und deswegen haben wir gedacht, wir schaffen in unserer Gemeinde einen Raum der Stille, der Andacht für Gebet, ein Raum, der vor allem aber gedacht ist, dass man darin Gott begegnen kann. Am Samstag, den 23. März, wollen wir diesen Raum eröffnen mit einem, an einem Samstagvormittag, ein Gebetsvormittag. Und dann wird dieser Raum jeden Tag während bestimmter Zeiten geöffnet sein. Dann kannst du da reingehen und kannst dort Stille suchen. Und kannst dir dort eine Zeit nehmen, um Gott zu begegnen. An zwei Tagen jeweils in der Woche werden wir als Pastoren so eine Dreiviertelstunde in diesem Raum anbieten, wo wir dann das gemeinsam auch tun können. Karfreitag wird es eine Gebetsnacht geben und bis Ostersonntag wird dieser Raum geöffnet sein. Wir sind noch in der Überlegung, wie wir das mit den Zugängen für diesen Raum klären, also wie man das klärt, dass wir da reinkommen, dass jeder reinkommen kann, der will. Und die Hoffnung ist, vielleicht wird dieser Raum für uns so etwas wie für Jona der Aufenthalt im Bauch des Fisches. Und als drittes Konkretes, vielleicht möchtest du mit deinem Hauskreis oder der Gruppe, in der du bist, über dieses Thema des Gottesdienstes, der Predigten über Jona weiter nachdenken. Und ich mache gerne Besuche in deinem Hauskreis, in eurem Hauskreis und bereite da was vor und dann können wir weiter über dieses Thema miteinander sprechen und nachdenken. Kommt einfach auf mich zu. Telefonnummer und Mailadresse von mir sind ja bekannt. Drei mögliche Schritte, wie man den Impuls, den Jona uns gibt, die Jona-Geschichte uns gibt, weiterführen kann. Ja? Nochmal so in der umgekehrten Reihenfolge, ladet mich zum Beispiel ein, dieses Thema weiter zu vertiefen im Hauskreis. Wir haben den Raum der Stille und es gibt dieses Treffen der Ostergarten-Bereichsleiter, wo es genau um diesen Fragen auch geht, wo du mitdenken kannst für uns als Gemeinde. Amen und die Band.
Ihr habt jetzt noch eine kurze Zeit, wo ihr zur Ruhe kommen könnt und das gerade Gehörte auf euch wirken lassen könnt. Danach wollen wir euch herzlich einladen, ein paar Lieder mit uns zu singen und Gott dabei anzubeten.
All the earth rejoice. Here. himself in night, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our of the sea, creations revealing your majesty, from the colors of fall to the fragrance of spring, every creature unique in the song that it sings. indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable.
Ich möchte euch ganz herzlich einladen, jetzt auf das Zeugnis von der Julia zu hören und euch ermutigen zu lassen. Sie hat den Mut im Vorfeld gefasst und ich wünsche uns noch mehr, die den Mut haben, von ihrem Leben mit Gott zu erzählen.
Ja, hallo, ich bin Julia. Ich möchte heute ein Erlebnis mit euch teilen. Und zwar hatte ich jetzt in letzter Zeit ziemlich Schwierigkeiten mit Gott. Und ich erzähle euch auch kurz, warum. Also es war so, dass ich im August meine Bachelorarbeit abgegeben habe. Und dann war ich so richtig motiviert, weil ich dachte, cool, jetzt kann ich voll durchstarten mit dem, was ich vorhabe. Bewerbungen geschrieben, hat alles nicht geklappt, weil ich natürlich noch kein Zeugnis hatte. Und das kam dann im Oktober. Und dann dachte ich, ja, jetzt geht's weiter, endlich, ich kann loslegen. Und ich habe Bewerbungen ohne Ende geschrieben, so viele Vorstellungsgespräche gehabt und immer wieder Absagen mit der Begründung, sie sind zu jung, sie haben keine Erfahrung, nehmen Sie es nicht persönlich, Sie werden was finden. Und das wurde mit jeder Absage einfach immer schwieriger für mich. Und ich habe viel gebetet in der Zeit, viele Freunde haben mit mir und für mich gebetet. Und irgendwie habe ich daran festgehalten, weil ich dachte, Gott trägt mich da schon durch. Aber es wurde immer schwieriger, also mit jeder Absage hat es mehr wehgetan. Und ich war so verzweifelt irgendwann, dass ich gesagt habe, Gott, was ist jetzt los? Also du hilfst mir gar nicht. Und mir ging es auch körperlich dadurch immer schlechter, weil ich super unter Druck stand, auch finanziell dann natürlich irgendwann. Und dann habe ich ganz bewusst versucht, mich auch von Gott zu distanzieren, weil ich dachte, wenn Gott mir nicht hilft, dann mache ich das eben irgendwie alleine. Und ja, über die Weihnachtstage war es dann ganz schwierig, weil natürlich Ende des Jahres auch nichts mehr passiert. Und irgendwie hat Gott mich aber nicht losgelassen, weil Gott mich immer ganz gezielt gesucht hat durch andere Menschen, die mich trotzdem weiterhin ermutigt haben, die Erlebnisse mit Gott, ihre Erlebnisse mit mir geteilt haben. Und irgendwann habe ich mich dann doch nochmal hingesetzt und gesagt, gut Gott, ich will jetzt doch nochmal zuhören. Und dann hat Gott mir einen Vers geschenkt, der mich irgendwie sehr bewegt hat. Den lese ich einmal vor. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Und das fand ich so stark und so ermutigend, dass ich daran festgehalten habe. Das hat mir auf einmal so einen inneren Frieden gegeben, dass ich auch gar keine Bewerbung mehr geschrieben habe, weil ich einfach wusste, Gott ist jetzt bei mir und Gott wird mir die richtige Stelle geben. Und das ist jetzt auch passiert. Ich habe diese Woche endlich die Zusage bekommen für meinen ersten Job. Genau. Und ja, aber es ist so, dass wenn ich so zurückblicke, sehe ich einfach, was Gott mir für eine wertvolle Zeit geschenkt hat. Weil in den Monaten, wo ich einfach nichts zu tun hatte quasi, konnte ich ganz viel für Freunde da sein, die mich gebraucht haben. Ich hatte richtig wertvolle Begegnungen, auch im familiären Kreis. Jetzt im Januar habe ich ein tolles Praktikum gemacht, wo ich wahnsinnig viel erlebt habe, was ich auch sonst nicht erlebt hätte. Also Gott wusste schon, warum ich nicht direkt ab Oktober arbeiten sollte. Und ja, ich möchte euch einfach ermutigen, dass wenn ihr vielleicht auch Situationen habt, in denen ihr das Gefühl habt, ihr könnt nicht mehr auf Gott vertrauen, dass ihr einfach dranbleibt. Weil manchmal haben wir vielleicht Ziele, die wir uns setzen, aber Gott weiß manchmal einen besseren und cooleren Weg. Und genau, ja, das wollte ich einfach mit euch teilen.
Ich danke dir. Ihr dürft euch genauso eingeladen fühlen, ohne solche Ergebnisse. Wunderbar. Ich bleib mal mit hier.
Hallo. Ich gehe seit 20 Jahren in die Gemeinde hier. Und immer wieder lädt man Freunde ein, Bekannte, in Hauskreise, zum Ostergarten. Und man meint immer, es tut sich nichts. Auch auf der Arbeit, jeder weiß, wir sind Christen, unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen. Das ist kein Geheimnis. Aber manchmal meint man, es geht nicht weiter. Oder man lädt vielleicht dann nicht mehr ein zu manchen Dingen, weil man denkt, es tut sich nichts. Und vor 3 Wochen, also mein Sohn ist missionarisch sehr, sehr stark unterwegs. In der Schule und im Freundeskreis, den er hat, auch nicht christlich. Der hat auch ein Händchen für Menschen, die Gott nicht kennen und vielleicht brauchen und in Not sind. Und er hat sich mit einem Jungen angefreundet. Die Mama ist alleinerziehend und die Mama, er hat viele Gespräche mit der geführt und wollte sie dann hier zum Eaton Worship einladen, alle beide. Da konnten sie nicht. Und Levi und ich, wir hatten beide den Eindruck, dass ich vielleicht sie einlade in den Hauskreis. Ich kenne sie überhaupt nicht. Und wir fangen ein neues Thema, haben wir angefangen, Swing, Leben in Balance. Und ich habe mit meinem Sohn gesprochen und wir haben auf die Situation gewartet und auf die Offenheit. Ich habe mich auf den Weg gemacht und ihr mein Heft geschenkt, mein Swing-Heft, und kannte sie gar nicht und saß bei ihr und sie hat sich einladen lassen in den Hauskreis. Sie war bereit dazu und sie war offen und ich habe gestaunt und das erste Mal konnte sie nicht, aber das letzte Mal, also letzten Mittwoch, war sie im Hauskreis und es hat ihr gut gefallen und es war genau die richtige Situation und genau richtig gewesen alles und ich habe nur so gestaunt über Gott und seine Größe und sie saß dann so und fragte auch, was ist anders bei euch vielleicht oder was ist eine FEG? Da werde ich dann immer eiskalt erwischt so ein bisschen, so eine Frage kommt, was ist anders als in anderen Kirchen? Sie sagte dann auch, sie hat sich sehr wohl gefühlt, es hat ihr gefallen und sie hat auch eine Freundin, der es nicht gut geht und vielleicht wird die auch mal mitkommen. Und ich staune und manchmal ist es einfach nur so, wir müssen bereit sein, dann, wenn die Situation sich ergibt. Wir können nichts erzwingen und wir können immer nur einladen und da sein und wenn die Situation sich ergibt, einfach sie ergreifen, mutig sein. Ich habe mich auch auf den Weg zu der Frau gemacht, die ich überhaupt nicht kenne. Die ist sehr, sehr nett und da braucht man gar keine Angst haben. Das war ganz toll, es war ein tolles Erlebnis und wenn ihr mit dafür beten mögt, gerne. Und Levi hat auch heute Freunde eingeladen, christliche Freunde, aber auch ganz viele aus der Schule. Ich denke, er weiß einfach, dass er jetzt, wenn er Abi macht, auch nicht mehr da sein wird für diese Menschen. Und er hat heute eingeladen, bestimmt 19 Leute werden kommen, davon 3 Christen und die anderen nicht. Und die werden Burger zusammen essen und da werden bestimmt tolle Gespräche entstehen, auch wenn ihr dafür mitbeten mögt, dass Gott diesen Menschen begegnet und ein Stück ihres Weges sie begleitet, dass sie diese Gedanken, die sie da haben und diese Gespräche, die sie haben heute, einfach nicht vergessen werden in ihrem Leben, dass sie das begleitet. Danke.
Danke, Katja.
Ich heiße Helga und ich möchte euch auch teilhaben lassen an einem Erlebnis der letzten Woche. Ich habe so eine kleine Bibel. Ich bin Gideon-Frau, mein Mann ist auch im internationalen Gideon-Bund und wir gehen in Schulen und schenken in den Klassen jedem Kind eine Bibel. Und wir haben so gerade von Ängsten gesprochen und ich bin ja auch schon älter und dann denke ich immer, ach, morgens geht es ja oft gesundheitlich nicht so gut. Kannst du das so in der Schule früh morgens? Was erwartet dich? Du bist ja Lehrerin vor einer Klasse. Ich bin ja keine Lehrerin, ich bin Industriekauffrau und auch schon älter. Und wir hatten ein ganz tolles Erlebnis. Wir wurden mal wieder nach längerer Zeit in eine Gesamtschule eingeladen. Wir waren drei Teams. Und dann bete ich so, man sieht drei Lehrerinnen. Ja, in welche Klasse gehen wir jetzt? Es war früh morgens, 7:30 mussten wir schon da sein. Mir ging es gesundheitlich gut. Ich hatte gebetet, habe auch Leuten gesagt, betet für mich, dass ich das alles schaffe. Und Gott hat uns, mein Mann und mir, wir haben dann eine Klasse übernommen, hat uns so viel Freude geschenkt, dass wir den Kindern eine Bibel geben konnten. Und wir hatten die richtige Lehrerin. Es war eine Herzensverbindung da. Sie hat einen tollen Unterricht gemacht. Die Kinder haben uns ihre Mappen gezeigt von Abraham. Und sie hat auch die anderen Lehrer, wir waren ja dann mit 6 Leuten in 3 Klassen, waren ganz angerührt. Es war also so ein gesegneter Vormittag, wie Gott einen beschenkt, wenn man, ja, sein Wort weitergeben will. Und wir wollten eine biblische Geschichte erzählen und haben dann den Kindern gesagt, schlagt doch mal die Sprüche auf und ob ihr da was für euch drin findet. Und dann haben wir über die Werte in der Bibel gesprochen und sind gar nicht mehr zu der Geschichte vom Gideon gekommen oder Simeon, was wir vorhatten. Und das war so ein gesegneter Vormittag. Und dann kann ich nur Gott loben und preisen und ihm Dank bringen. Also wenn ihr eine Bibel habt, es gibt auch oft so Sonderbibeln, die gar nicht viel kosten, schenkt doch das mal einer Freundin, gerade die, wo sie meinen, die hat mit Glauben nichts am Hut. Ich habe das jetzt auch bei einer Freundin gemacht, die hat dann auch eine kleine Gideon-Bibel zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und die hat das dann den Geburtstagsgästen gezeigt und war so gerührt. Ich hätte das nie gedacht. Also man braucht manchmal auch ein bisschen Mut. Und gerade die Menschen, wo man eine Herzensverbindung bekommt, auch wenn wir mit unserem Wohnmobil unterwegs sind, dann bestelle ich italienische Bibeln oder spanische, wo wir gerade landen und wo ich eine Herzensverbindung habe zu der Kellnerin und so weiter, schenke ich ihnen eine Bibel. Und es wird oft gerne angenommen und oft wollen sie auch noch eine Widmung reinhaben. Also ich möchte euch ermutigen, von Gott zu erzählen.
Dankeschön.
Ich brauche das ja nicht. Ach ja. Wir haben ja oft den Ostergarten durchgeführt und manchmal haben wir uns gefragt, was bleibt eigentlich hängen bei Leuten und auch sehen wir was davon, was hängen bleibt. Und gestern hatten wir ein Gemeindeseminar und Taufseminar. Und da war jemand dabei, der ist in der Klasse im 6. Schuljahr im Ostergarten gewesen mit der Schulklasse und etliche Jahre danach jetzt wieder hierher in unsere Gemeinde gekommen, weil derjenige gesagt hat, ich möchte selber für mich im Glauben eigene Schritte gehen und ich möchte das in der Gemeinde tun, wo ich den Ostergarten erlebt habe. Und im Taufseminar und jetzt im Gemeindeseminar.
Eine Sache, die mich die letzten Wochen begleitet hat, vielleicht gerade für die Leute, die sich wie ich in den letzten Jahren sehr müde fühlen. Wenn mich Leute gefragt haben, wie geht's dir, habe ich immer gesagt, sehr müde. Das war gerade nach dem Eaton Worship wieder so. Das war ziemlich heftig für mich und ich war echt einfach richtig, richtig fertig. Lest dann Kain und Abel die Geschichte, war gerade in der Tageslese dran und dann hat mich ein Satz getroffen, wo Gott dem Kain sagt, heb den Blick. Das habe ich gemacht an dem Morgen. Ich wusste gar nicht, wie ich den Tag überstehen soll. Wenn man an die ganzen Schüler denkt, die kleinen oder größeren Gespenster, die da rumrennen. Ne? Und das habe ich einfach nur, Gott, gib mir Kraft, gib mir dein Herz dafür, dass ich denen richtig begegne. Und es hat geklappt. Tag für Tag immer wieder. Und ich möchte euch einfach dazu ermutigen. In der Bibel sagen die Leute immer dann, wenn Gott sie anspricht, Hineni auf Hebräisch, das heißt, hier bin ich. Geh doch so in den Tag. Ich glaube, das ist auch das, was ich euch heute auch mitgeben darf. Gott, mehr kann ich nicht bringen, aber hier bin ich. Und schon hast du den Blick gehoben. Und man weiß, was Gott dann mit dir in deinem Leben anfängt. Und dann sagst du auf einmal nicht mehr, Mission ist nicht dran. Dann sagst du, wow, der Mensch ist es wert. Und der Mensch ist es wert, dass du ihm freundlich begegnest, dass du ihm die Liebe schenkst. Und dann kriegst du manchmal ganz überraschende Reaktionen, die habe ich dann auch bekommen von einigen Schülern.
Ich bin die Janita, ich möchte auch ein Erlebnis teilen, hat jetzt nichts mit Mission zu tun. Im Oktober musste ich zum Zahnarzt und der hat gesagt, die Weisheitszähne müssen raus und hat aber gesagt, ich mache das nicht, Sie müssen zum Kieferchirurgen. Dann war ich beim ersten Kieferchirurgen, der hat ein Röntgenbild gemacht und hat gesagt, oh, das ist aber kompliziert, das kann ich nicht machen. Da habe ich schon, oh, was ist jetzt? Sollen ja nur die Zähne rausgezogen werden. Dann hat mir Esther drastisch gesagt, fahr nach Dortmund in die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. Und da bin ich auch hingefahren, da haben mich drei Ärzte untersucht und haben gesagt, Rotarumalinga, das ist eine komplizierte OP. Wir müssen nah an den Nerv ran von der Lippe und vom Zahn, von der Lippe und von der Zunge. Und es ist eine höhere Chance, dass wir den Nerv treffen. Und dann könnten sie entweder die Lippe oder der Zahn taub werden oder hängen. Und als ich da wieder rausgegangen bin, war ich so niedergeschlagen und wusste nicht, was ich machen sollte. Und habe dann gebetet, habe auch in der Gemeinde vielen Bescheid gesagt, die für mich gebetet haben. Und den Sonntag, bevor die OP war, war ich hier, habe gebetet und er hat mir ein Wort gegeben, hat gesagt, ich bin der Herr, dein Gott, ich bin mit dir, fürchte dich nicht. Dann bin ich am Mittwoch dahin gefahren, da war schon die Krankenschwester, sagte, sind Sie die Frau Tarumalingam? Ich sage, ja. Ja, die Esther hat mir schon Bescheid gesagt, machen Sie sich keine Sorgen, wir kümmern uns um Sie, Sie kriegen gleich ein Zimmer und also ich fühlte mich schon gut aufgehoben erstmal. Ja, dann wurde ich in den OP reingefahren, da sagte die Narkoseärztin, ja, sind Sie die Frau Tarumalingam? Sag ja, wir wissen schon, dass Sie kommen, machen sich keine Sorgen, es wird schon alles gut gehen, wir passen ganz besonders auf Sie auf und das klappt schon alles. Und ich hatte auch den Abend davor gebetet, ich war total nervös und zitterig, und aber als ich am Morgen aufgewacht bin, hatte ich schon so eine Ruhe vom lieben Gott gekriegt und habe gedacht, gut, du musst ja sowieso da durch, herkomm mit mir, und bin dann da rein. Und dann, als der Arzt angesetzt hat, hat er gesagt, so, wir narkotisieren Sie jetzt. Und Sie wissen ja, was geschehen kann. Sie müssen mir das jetzt nochmal unterschreiben. Und dann habe ich das unterschrieben, habe dann auch gesagt, Herr, ich übergebe mich in deine Hand. Und dann, als ich aufgewacht bin, das Erste, was Sie mir gesagt haben, es ist alles ohne Komplikation. Die konnten das super gut entfernen, gegangen. Und dann war so glücklich und habe den Herrn gedankt und deswegen wollte ich es auch nochmal teilen und sagen, also wenn wir uns in seine Hände begeben, er verlässt uns nicht.
Halleluja, danke. Ja, ich möchte kurz noch beten. Vater, ich danke dir, dass wir teilhaben durften
an den Erlebnissen, die jetzt berichtet worden sind. In all dem bist du gegenwärtig und bist Herr. Segne die, und die hier waren, und auch uns. Statte uns aus mit Mut und Vertrauen auf dich, Herr, denn du kannst alles gebrauchen und zum Segen für andere werden lassen. Darum bitte ich dich und dafür danke ich dir. Amen.
Ewig umströmt sie mich und
Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir auch vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Amen. Weiß ich doch, wie ich zu dir beten kann. Wenn mein Herz keine Worte finden kann, weiß ich doch, wie ich zu dir beten kann. Wenn mein Herz keine Worte finden kann,
ich danke euch und auch euch allen, die ihr heute hier wart, damit wir zusammen Gottesdienst feiern können. Ich bin ganz schön angerührt von den Worten aus der Predigt, von den Liedern, jetzt auch gerade nochmal, von dem gesungenen Vater Unser, von den Zeugnissen. Gott bewegt etwas in uns. Und das können wir nicht machen und das ist gut so. Wir dürfen uns ganz auf ihn werfen und ganz darauf vertrauen und dankbar sein für seine Leitung. Ihr könnt euch vorstellen, im Vorfeld der Vorbereitung des Gottesdienstes, das war schon so eine Überlegung, sich mit der Lilly hier vorne hinzustellen. Aber uns war beiden ganz schnell klar, wir wollen das machen. Ich möchte euch aber ein bisschen aus der Sorge entlassen, dass es täglich bei uns zu Hause so zuginge. Die männlichen Bewohner des Haushaltes und auch die männlichen Besucher des Haushaltes, die wissen beide, dass Lilly und ich vom Wesen her weder für Besonnenheit noch für Sanftmut bekannt sind. Aber es ist auch so, dass wir oft durch Gottes Gnade, glaube ich, aber eigentlich recht eng miteinander sind und das immer wieder auch aufzuheben wissen. Bei uns zerbricht nichts, dafür sorgt Gott und wir leisten unseren Beitrag dazu. Und so waren wir neulich auch miteinander im Kino. Es war sehr, sehr spontan, weil wir sind meistens sehr spontan. Es war ein total lustiger Film und zum Ende gingen wir da raus und Lilly zerriss ihre Karte. Sie gab mir die eine Hälfte und sie steckte sich die andere Hälfte in die Jackentasche. Wir haben beide eine Winterjacke. Warum tat sie das? Weil wir regelmäßig in diese Tasche greifen, dann nehmen wir diese Karte in die Hand und erinnern uns einfach an einen coolen Nachmittag. Ich habe etwas gesucht, weil es mir oft hilft, sich wieder zu erinnern, was ich euch mitgeben kann, damit ihr mitnehmt, dass Gott aus unseren Scherben, aus unserem Stückwerk, aus unserem Zerbruch etwas Schönes machen kann. Der Thomas Kullmann, der hat ein Bild dazu rausgesucht. Schaut, das ist das, was Gott machen kann, auch wenn dies von Menschen gemacht ist. Es sind Mosaiksteine. Ich habe für euch ganz kleine Mosaiksteine draußen auf den Tischen verteilt. Sie sind sehr flach und passen gut in ein Portemonnaie oder in eine Jeanshose. Nehmt euch eins mit, als Erinnerung daran, dass Gott trotz uns, was habe ich damit gehadert, aber dass Gott trotz uns Gutes tut und seine Liebe ausbreitet und wir das nicht aufhalten und verhindern. Trotz, dass der Gemeindebrief diese Woche nicht pünktlich ausgeliefert worden ist, aber nächste Woche, so Ruth sagte mir, ganz bestimmt da sein wird, möchte ich euch einladen zu Veranstaltungen. Das ist einmal das in der Predigt schon angekündigte Bürgerforum. Es gibt eine hervorragende Referentin am Valentinstag. Man muss sich anmelden und deshalb kündige ich das nochmal besonders an. Erwähnen möchte ich auch den Männerkreis Recall. Der trifft sich diesen Donnerstag beim Armin. Armin, kannst du winken? Schön. Und wer mehr dazu wissen will, kannst du auch einmal winken, Schatz. Das ist mein Mann. Und einladen möchte ich euch auch ganz besonders nochmal zum Elementarkurs. Der startet am 7. Februar und es können noch Menschen dazukommen und sich einladen lassen. Als letztes Lied hatte ich ausgewählt, Du bleibst an meiner Seite. Jetzt ist es auch entschieden. Das wollen wir singen von ganzem Herzen. Achtet auf den Text, er ist wunderschön. Thank you.
Wir stellen uns bitte gemeinsam unter Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr schenke dir ein tiefes Vertrauen in seine Treue, dass du dir gewiss bist, er geht mit dir. Und der Herr nehme dich ganz neu hinein in seinen Weg zu Menschen, die dir noch fremd sind und zu Menschen, denen auch Gott noch fremd ist. Und so sei der Friede Gottes mit dir, der höher ist als alle unsere Gedanken. Amen.
Sei eingeladen zu Kaffee, zu Gebet, zu Gemeinschaft und zur Gesprächsinsel. Ich möchte mit großer Freude noch verkünden, es wird weiter warm bleiben. Thomas, kannst du das Bild noch eben anwerfen von der Spendensäule? Das war wichtig, euch auch dafür noch mal zu danken. Die Heizung ist bis auf einen geringen Restbetrag finanziert. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Euch allen einen schönen Sonntag.